Bravo Talk, Lining Solutions. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bravo Talk. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gunter Kaltenhäuser. Ich bin Geschäftsführer der Bravo Systems GmbH. Und ich habe heute Herrn Professor Marc Ilgen von der Hochschule Kaiserslautern zu Gast. Und wir wollen in unserer vorerst letzten Folge dieses Podcasts einen kleinen Ausblick wagen in die Zukunft der Gebäude- und Grundstücksentwässerung. Herr Professor Ilgen, vielleicht sind Sie zu Beginn so lieb und stellen sich erstmal unseren Zuhörern vor.
Gut, also der Name ist ja schon genannt, Marc Ilgen. Ich bin seit 2015 auf der Professur für Siedlungswasserwirtschaft an der Hochschule in Kaiserslautern, also in unmittelbarer Schlagdistanz zu Bravo Systems. Und neben der Ausbildung der Bauingenieure im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft leite ich auch den Masterstudiengang Instandhaltungsmanagement von Rohrleitungssystemen. Kurz gesprochen, Masterstudiengang Kanalsanierung. Auch da arbeiten wir ja mit Bravo Systems zusammen und gucken uns das auch hier im Technikum an. Und diesen Studiengang leite ich. Das ist so, ich sag mal, meine engste Verknüpfung sicherlich auch zum Thema der Kanal- und Grundstückssanierung.
Super, vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Wir haben uns in der letzten Folge mit dem Thema Lebenserwartung unter anderem befasst und das deutet ja schon an, wir brauchen unsere Gebäude- und Grundstücksentwässerung noch einige Jahre, Jahrzehnte, aber es finden Veränderungen statt. Also das Schlagwort, was mittlerweile jeder kennt, im Kopf hat und quasi täglich vor Augen, Klimawandel, da gibt es viele Technologien, die entstehen. Ein weiteres Schlagwort aus unserer Welt des Wasser- und Abwasserwesens, die Schwammstadt. Was glauben Sie, wie wird sich das verändern in den nächsten Jahren, die Gebäude- und Grundstücksentwässerung? Wird es vollkommen anders funktionieren? Also zurzeit ist es ja so, wir erzeugen das Abwasser in den Bädern, in den Küchen, sowohl in Privathaushalten als auch in Gewerbe- und Industrieanlagen und Gebäuden. Und dann wird es abgeleitet über die öffentlichen Kanäle zur Kläranlage. Manchmal gibt es ein Trennsystem, Regenwasser und Schmutzwasser wird getrennt. Aber das ist der Stand der Technik und so wird es eigentlich gemacht. Wird sich das komplett ändern? Gibt es keine Leitung mehr irgendwann?
Also ich glaube nicht, dass wir von dem Leitungssystem so schnell wegkommen werden. Es gibt jetzt schon seit vielen Jahren immer wieder die Frage, wie nachhaltig ist die Siedlungswasserwirtschaft oder gerade auch die Siedlungsentwässerung. Und wenn man es mit der Nachhaltigkeit auch ernst nimmt, muss man sagen, unsere Systeme sind nicht letztlich vollends nachhaltig. Da gibt es bessere Lösungen. Es gibt Lösungen, indem ich auch, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, Schwarzwasser, Grauwasser oder auch Braunwasser, wie auch immer, trenne. Diese Lösungen, die gibt es, die sind da, die Technologie ist im Prinzip da, aber wir würden nie von unserem leitungsgebundenen öffentlichen System so schnell wegkommen, weil einfach der Transformationsprozess schon ganz schwierig ist. Das ist ja ähnlich wie, wenn wir jetzt auf einmal die Gasversorgung einstellen, wie sollen die Stadtwerke ein Gasnetz betreiben, bis der letzte vom Netz geht und sollen es so lange unterhalten. Also ein Shift von so einem öffentlichen breiten Netz ist natürlich extrem schwierig. Und deswegen glaube ich, dass diese alternativen Sanitärkonzepte, die wird es immer wieder als Insellösungen geben. Es gibt schöne Beispiele, ob das aus Freiburg ist, ob das aus Hamburg ist. In Hamburg gibt es den Hamburg Water Cycle. Mhm. Also mein Stiefsohn wohnt in so einer Bude.
Okay.
Der merkt das gar nicht, aber da wird eben das Schwarzwasser getrennt. Geht zu einem Fermenter und zu einer quasi einer Biogasanlage,
okay.
Der produziert mit seinem eigenen Abwasser seine Wärme und seinen Strom.
Kurze Zwischenfrage, Schwarzwasser, was ist das genau?
Na, Schwarzwasser ist im Prinzip das, was wir an Toilettenwasser haben, dass wir irgendwie die Urinfraktion und die Fäkalfraktion abtrennen können. Unterscheidet man Schwarzwasser oder Braunwasser, wenn es zusammen ist, und davon wiederum abgetrenntes Grauwasser, weil wir produzieren ja auch sehr viel Abwasser, was gar keiner besonderen Behandlung bedarf. Denken wir an das Abwasser von Waschmaschinen, von Spülmaschinen, gerade auch Dusche, Waschbecken. Und dieses Grauwasser braucht man ja viel weniger aufbereiten als jetzt irgendwie toilettengebundenes oder von toilettenbürtiges Abwasser. Also diese nachhaltigen Sanitärkonzepte, die gibt es, aber es sind nach wie vor absolute Insellösungen für kleine ausgewählte Bereiche. Ich sag mal, eine Stadt wie Kaiserslautern, die wird sowas allenfalls mal in einem Neubaugebiet mal haben, aber wird in 100 Jahren immer noch ihr Kanalnetz betreiben, davon bin ich fest überzeugt.
Also das heißt, so Ansätze gibt es, das Wasser im Grunde zu trennen und das Wasser, was vielleicht gar nicht so reinigungsbedürftig ist, dass es zwingend durch eine Kläranlage laufen muss, zumindest im ersten Schritt, vielleicht sogar auf dem Grundstück wieder zu nutzen, aber das sind aus Ihrer Sicht eher Insellösungen. Was aber doch ja auch wieder so ein Stichwort, was kommt, ist, oder was jedem klar ist und was wahrgenommen wird, ist Starkregenereignisse, Rückstau, Überlauf von Regenwasser in die Keller, Überflutungen und trotzdem im krassen Gegensatz dazu durch ja einfach die Erhöhung der Temperatur und stärkeren Sommermonaten, Dürren und zu wenig Wasser. Das ist auch so ein krasser Gegensatz. Also wie führt dieser Gegensatz dann zu einer Veränderung auf den Grundstücken?
Also ich glaube, die größte Veränderung, die im Moment stattfindet, ist jetzt gar nicht mal technisch oder technologisch. Ich glaube, die größte Veränderung findet im Moment in den Köpfen statt. Zum einen den Bürgern, denen das bewusst wird. Wir haben Ereignisse wie das Ahrtal, wir haben Hitzesommer, wo man es am eigenen Leib spürt. Man kriegt mit, es gibt mehr Meldungen, dass erste Wasserversorger auch verbieten, Garten zu bewässern im Sommer, dass wir da also auf der Wasserversorgungsseite unter Druck geraten, dass einfach die Hitzephasen größer sind und natürlich auch die Starkregenereignisse, alles, sagen wir so, der Klimawandel mehr und mehr spürbar wird. Und das wird natürlich die nächsten 10, 20, 30 Jahre auch noch an Intensität zunehmen. Also das Spürbarwerden des Klimawandels wird immer stärker. Und damit rückt das auch mehr ins Bewusstsein, zum einen der Bevölkerung, aber natürlich auch der in der Kommune verantwortlichen Akteure, auch der Fachingenieure. Und da haben wir schon einen großen Shift, der sich so nach und nach jetzt vollzieht und auch an Geschwindigkeit zunehmen wird. Wir reden da auch von der urbanen Transformation, dass wir nämlich unsere urbanen Landschaften, unsere Städte, unsere Kommunen eben auch erkannt haben, wir müssen sie umgestalten, um gewappneter für den Klimawandel zu sein. Das betrifft den Starkregen, das betrifft aber auch die Hitzevorsorge. Es gibt so viele Hitzetote in Deutschland, das ist immer unterm Radar. Wir hatten jetzt gerade auch mit dem Ahrtal eine Menge Tote. Also das sind alles so Dinge, die man vorher vielleicht nicht ganz so wahrgenommen hat und wo man aber sieht, wie verwundbar wir doch gegenüber den Klimaveränderungen sind. Und ich sag mal, jede größere Stadt hat inzwischen ein Klimaanpassungskonzept. Das heißt, sie haben einen Schlachtplan, eine Strategie, wie sie sich anpassen wollen. Und wenn man dann sich überlegt, wie kann sich eine Stadt wie Kaiserslautern, eine Stadt wie München, eine Stadt wie, keine Ahnung, eine kleine Stadt wie Wolfstein, wo Bravo Systems herkommt, ursprünglich, können die sich anpassen? Dann ist es ja nicht nur die öffentlichen Gebäude, die öffentlichen Flächen, sondern sehr viel auch auf den Grundstücken. Das heißt, wer da weiterkommen will, muss die Grundstücksentwässerung mit einbeziehen. Mhm. Und letztlich werden es auch die Bürger einfach merken. Sie werden häufiger von Überflutungen, von Rückstau betroffen sein. Sie werden es an den Gebäuden merken und sie werden es natürlich auch an den politischen Entscheidungen merken, weil auch der Druck auf die Politik wächst. Und sowas wie das Heizungsgesetz vom Herrn Habeck kommt ja nicht ohne Not. Ja, da hat er vielleicht die Bevölkerung überfordert, aber es ist letztlich erstmal der Vorgeschmack auch für die Bevölkerung auf dem Gebäudesektor an verschiedenen Stellen, ob das die Entwässerung ist, aber natürlich auch Versorgung mit Energie, Warmwasser und so weiter. Da wird sich einiges ändern mit der Dämmung und so weiter, Nutzung von Photovoltaik. Also hier ist sehr viel Musik drin.
Das ist schon eine Revolution. Also in den letzten Jahrzehnten ist immer immer was passiert, aber eher wurde dann an den vorhandenen Technologien noch etwas verbessert, aber es wird ja fast umgekrempelt, kann man schon erwarten in den nächsten Jahrzehnten. Vielleicht nochmal zurück zum Thema Wasser. Wasser ist eigentlich Leben, ohne Wasser geht nichts. Und das Tragische ist ja eigentlich an dieser Situation, in der wir zurzeit sind und die auch mittelfristig sich und langfristig sich noch dramatisch verändern wird, dass wir dann manchmal einfach viel zu viel Wasser haben, also sprich Starkregenereignisse, die Keller werden überflutet und in manchen Phasen des Jahres dann viel zu wenig Wasser. Es wäre ja eigentlich ideal, wenn wir dieses Wasser, was dann einmal stark kommt, wenn wir das irgendwo behalten könnten in der Stadt, quasi für die Phasen, wo es dann zu trocken ist. Und gleichzeitig verhindern, dass eben die Räume, die quasi sich das Wasser sucht, Keller, überflutet werden. Gibt es da schon Ideen, Konzepte? Wird da schon dran gearbeitet in den Städten und auch von den Städten aus der Bürger irgendwo aufgeklärt, was er tun kann?
Also das fängt jetzt erstmal in den Städten an, machen wir vielleicht mal so die öffentliche Seite. Es ist natürlich unheimlich naheliegend, dass man sagt, da haben wir zu viel Wasser, woanders haben wir zu wenig Wasser. Den Denkfehler, den man an der Stelle meistens macht, ist, dass wir dieses Wasser, was wir als zu viel haben, ja fast nie haben. Nämlich dieses zu viel Wasser, das kommt dann in einer Region, bei einem Starkregen, der dann alle 10, alle 20, alle 100 Jahre irgendwie auftritt. Das zu sammeln nützt mir für den dauerhaften Betrieb über Sommer, über Hitzephasen immer weniger. Also man muss so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, wir haben Regenereignisse. Es müssen nicht immer die ganz Extremen sein, aber schon auch die stärkeren oder gewisse, regenreiche Ereignisse, mit denen wir Wasser bevorraten können, um es zum Beispiel für die Bewässerung von Straßenbegleitgrün, öffentlichen Grünanlagen oder Ähnlichem und genauso natürlich dann auch später im Gebäudesektor nutzen können. Und dieser Prozess, der fängt erst an. Ja, also da gibt's erste Überlegungen, wie man das machen kann und wie man das auch, mengenmäßig planen kann. Aber wie man es auch vernünftig betreiben kann, denn das kennt jeder, der schon mal irgendwie eine Regentonne gesehen hat, in der das Wasser ein bisschen länger stand. Irgendwann fängt es auch an zu stinken und zu muffeln. Mhm. Und man kann das Wasser, was ja jetzt nicht, für Straßenwasser zum Beispiel, jetzt auch nicht ewig bevorraten, ohne dass es dann irgendwann auch eine Geruchsproblematik gibt. Also da gibt es auch ein paar technische Schwierigkeiten, aber die Ideen, die sind schon da und das kommt viel auch aus den Städten, die, bei denen die Straßenbahngleise begrünt sind, die viel Straßenbegleitgrün haben, auch aus der Not natürlich des Klimawandels heraus, aber da kommen die ersten Lösungen in Deutschland. Andere Länder sind da schon ein bisschen weiter, ob das in den USA ist, ob das in den skandinavischen Ländern oder in Holland ist, die sind da alle ein bisschen weiter, die machen es halt auch einfach ein bisschen anders. Die überlegen nicht ewig, wie sie es machen, sondern sie probieren es halt einfach aus und machen es mal und lernen so an den Projekten, während wir immer die perfekte Lösung erwarten, die dann auch auf jeden Fall funktionieren muss. Und da sind wir noch sehr in der Überlegungsphase.
Okay. Haben Sie ein Beispiel aus dem Ausland, wo sowas schon, empirisch quasi angegangen wird?
Also es gibt ein paar Beispiele aus New York, wo man das macht, ja. Es gibt Beispiele aus Holland, auch teilweise in einem kleinen Maßstab, wo man an einem Platz Regenwasser in einem Bassin oder in einem Speicher, in einer Zisterne sammelt. Und diese Zisterne ist aber nicht eine Zisterne, wie wir sie jetzt wahrscheinlich alle so im Kopf haben, sondern das ist das Stadtmobiliar, das quasi innen hohl ist und gefüllt wird. Ja? Oder dass es, da gibt es auch Ideen, solche Sachen aus Kunststoff zu machen, so ähnlich wie so eine Hüpfburg, die ich sozusagen mit Wasser fülle. Also da gibt es schon auch ein paar pfiffige Ideen.
Also mobile Regenspeicher.
Ja, zum Beispiel sowas auch. Ja, das muss nicht immer alles aus Beton sein. Mhm. Ja? Also da gibt es schon auch ein paar pfiffige Ideen. Und da darf man auch durchaus freigeistig an die Sache mal rangehen, ja. Aber natürlich muss man auch sagen, es macht natürlich schon auch Sinn, klassische Zisternen da einzusetzen, gerade auch in dem Bereich, wo wir in der öffentlichen Infrastruktur sind. Aber sowas braucht natürlich auch, bis es umgesetzt ist, immer sehr viel Zeit. Also diese ganzen Transformationsprozesse laufen natürlich sehr langsam und keiner würde eine Straße aufreißen, um jetzt da eine Zisterne zu bauen. Das macht man wahrscheinlich erst dann, wenn man die Straße oder die Entwässerung in dem Bereich ohnehin vielleicht neu ordnet.
Okay, kommen wir von dem Thema Starkregen und Dürre, Schwammstadt, zu einem anderen Thema. Sie haben es eben schon ein bisschen angerissen. Mit dem Thema Heizungen und natürlich in dem Zusammenhang auch Dämmung, also im Grunde die Überschrift, wie schaffe ich es, weniger Energie in den Häusern zu gebrauchen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Energie zu gewinnen durch Photovoltaikanlagen oder eben auch durch Wärmerückgewinnung aus Abwasser. Ist das wirklich ein Thema? Das wird auch seit 2 Jahrzehnten eigentlich versucht in Deutschland, bespielt. Es gibt Technologieanbieter, sicherlich wenige bisher, aber ist das ein Thema, Wärmerückgewinnung aus Abwasser, also Energiegewinnung aus Abwasser, oder ist das eher auch wieder so ein Nischen?
Also ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall da und die technologischen Lösungen sind ja da. Es gibt ja Unternehmen, die auch in einem gewissen Grad sich auf sowas spezialisiert haben und Technologien zur Verfügung stellen, wie Wärmetauscher im Kanal eingebaut werden können. Ich wundere mich selber, dass die Nachfrage da nicht ganz so groß ist oder dass immer so ein bisschen unterm Radar oft läuft. Es ist schon vielleicht 15 Jahre her, da war das Thema schon mal sehr heiß. Und an vielen Stellen hat es ein bisschen daran gehakt, dass zum einen ein Abnehmer für die Wärme, die ich produziere, schon in unmittelbarer Nähe irgendwo vorhanden sein muss. Da ist gar nicht so das Problem, die Abwasserwärme aus dem Kanal zu holen, sondern sie dann irgendwo mit überschaubarem Aufwand irgendwo nutzbar zu machen. Und das Zweite sind dann auch letztlich vertragliche, formelle Geschichten, wie man über welche Gestattungen, wer ist nachher der Betreiber, wem gehört die Wärme, was für Konzessionen braucht man, wie laufen Verträge, wie lang laufen die. Also auch sowas, woran es manchmal gescheitert ist oder was durchaus ein absoluter Knackpunkt war. Umgekehrt, wenn wir jetzt mal auf die Wasserseite schauen, gerade auch der DVGW als Verband für die Wasserversorgung und die Gasversorgung, öffnet sich jetzt, um in Trinkwasserleitungen Wasserwärme zurückzugewinnen. Und da muss ich sagen, also wenn man es schon in der Trinkwasserleitung einbauen will und das als Potenzial ansieht, dann würde ich aber die Abwasserwärmenutzung, denke ich, als deutlich leichter und mit zugänglicheren Rohrleitungen, mit größeren Nennweiten, mit anderen Abwasser, auch Wasserströmen vielleicht denken, ist sinnvoller, zumal wir das Wasser ja auch erwärmt haben. Wir produzieren ja in der Regel warmes Abwasser.
Was für Temperaturen haben wir da so im Abwasser?
Naja, wir haben zwischen Sommer und Winter natürlich einen gewissen Shift. Es kühlt auch ein bisschen auf der Transportstrecke in der Kanalisation ab. Aber wir haben im Winter lässig 12, 13 Grad und im Sommer eher so um die 18, 20 Grad. Und je nachdem, wo was Wasser auch oder Abwasser natürlich auch anfällt, kann das auch mal höher oder niedriger sein. Wo es halt ein bisschen schwierig wird, ist halt, wenn wir das runter spiegeln oder reinzoomen in so ein Gebäude. Natürlich produzieren wir da auch Abwasser, da ist es am wärmsten, da haben wir natürlich am meisten Wärmeenergie, die man dem Ganzen entziehen kann, aber wir haben halt auch ein sehr unstetig anfallendes Abwasser, wo man sagt, da brauch mal eine Art Zwischenspeicher oder also da ist eher so dann das Mengen- und Fluktuationsproblem.
Und das Speicherproblem. Ne? Ja. Also ich meine, die heiße Waschmaschine, da könnte ich wahrscheinlich viel Energie rausziehen, aber die wird eben nicht dreimal am Tag laufen gelassen.
Genau. Aber auch dafür würde ich erwarten, kann man vielleicht auch weitere pfiffige technische Lösungen entwickeln. Insofern, glaube ich, sind wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange.
Sehr schön. Ja, Herr Professor Ilgen, wir könnten sicherlich stundenlang jetzt noch weiterreden. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir den Podcast immer so ein bisschen auch zeitlich limitieren. Deswegen lade ich Sie jetzt schon mal ein für eine der Folgen, die in Zukunft sicherlich gedreht werden wird. Ich darf jetzt zum Abschluss noch mal kurz die Lanze brechen zu der Hochschule Kaiserslautern und generell zur Hochschullandschaft. Auch wir als Bravo Systems beschäftigen uns natürlich mit Zukunftsthemen. Ein, zwei Themen wurden hier heute auch diskutiert, zum Beispiel die Trennung von Schwarzwasser und Grauwasser. Auch da haben wir bereits ein Verfahren entwickelt, um das zu ermöglichen. Aber auch die Themen nachhaltige Baustoffe sind für uns sehr relevant und wichtig. Und natürlich auch die Automatisierung und Vereinfachung des Einbauprozesses, Steigerung der Bauproduktivität. Das sind so Themen, die uns als Industrieunternehmen in der Branche des Abwasserwesens beschäftigen und mittelfristig und langfristig da noch spannende Überraschungen bieten werden für den Markt. Ich darf mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken bei Professor Marc Ilgen. Und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei wart und freuen uns schon darauf, euer Feedback zu bekommen und auch Anregungen für zukünftige Podcast-Folgen. Bis dahin, alles Gute.